Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben.
Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Säbelzahntiger. Mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Jörg. Moin Jörg.
Moin Jens.
Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet und stressfrei durch die Woche gekommen. Oder hast du auch wieder so wunderbare Erlebnisse gehabt mit deinen Kunden wie ich letzte Zeit?
Ja, wunderbare Erlebnisse. Gut ist, dass sie mittlerweile mich persönlich nicht mehr stressen. Also das ist eine Sache. Ich bin also ein großer Fan. Welche Analogie wählen würde, ist das wie die von Notarzt, die Beziehungsentfernung, Distanz von Notarzt zu einem Patienten. Weißt du, also quasi, du tust ja auch als Notarzt alles, damit der Patient überlebt. Aber sollte der auf der Theke liegen bleiben, dann muss man abends auch immer noch normal weiterleben können. Ja, so. Und es macht einen auch nicht zu einem Angehörigen. Das heißt, alles Leid kommt ja vom Attachment, von der Anhaftung her. Die Objektivität geht flöten, wenn man emotional tief involviert ist. Das sind alles Dinge, die sich ein Notarzt nicht leisten kann. Deswegen dürfte auch selbst ein Arzt seinen Angehörigen nicht operieren, weil eben diese emotionale Nähe und das Anhaften die Urteilsfähigkeit drückt.
Ja, diese emotionale Nähe, das ist auch das Stichwort für den heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema Erwartungshaltungsmanagement sozusagen. Und ich leite mal ein mit einer Case Study, die also auch so passiert ist. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Der Fall ist also quasi verjährt. Deswegen kann man darüber sprechen ohne Namensnennung. Aber da war die Situation wie folgt. Das Unternehmen ist schon seit einiger Zeit in wirtschaftlich schwierigem Fahrwassern. Das hat verschiedene Gründe, aber was relevant ist, ist, dass eben die Gremien, in dem Falle Management, Beirat, schon seit vielen Jahren verschiedene Dinge versuchen, um das Schiff wieder flott zu machen. Und es hat aus diversen Gründen nicht so funktioniert, wie sich das alle erhofft hatten. Und ich wurde dann dazu gebeten. Und da ging es dann darum, letztendlich die Beziehungsebene zwischen Beirat und Management nochmal neu aufzustellen, dass man sich wieder vernünftiger begegnen kann. Was ich halt festgestellt habe in den Gesprächen war, dass da unheimlich viel zwischen den Zeilen geflossen ist. Da wurde also schön über bestimmte Dinge, wir haben ja auch da schon drüber geredet, die Elefanten im Raum, trefflich nicht oder eben nicht richtig gesprochen. Wahrheit hatte häufig nicht den Raum, den sie brauchte. Können wir nachher nochmal ein bisschen intensiver darauf eingehen. Und dann haben wir eine Übung gemacht und die wollte ich heute eigentlich auch mal so ein bisschen vorbringen, weil das doch eine wichtige Erkenntnis war für alle Beteiligten. Und das war eine Erwartungshaltungsmanagement-Übung. Da ging es also darum, dass wir dann drei Fragen gestellt haben, und zwar jeder Partei sozusagen. Die erste Frage war, was erwartest du von der anderen Partei? Also da ging es um den Gesellschafter, da ging es um den Beirat und um das Management. Also wurde in Frage gestellt, dem Management, was erwartest du Management vom Beirat? Was kann der Beirat von dir erwarten? Was kann er nicht von dir erwarten? Und was erwartest du, was der Beirat von dir erwartet? Also die sogenannte Erwartungshaltung. Und da mussten die das jeweils ausfüllen. Das haben wir dann im Vorfeld verschickt gehabt und haben dann einen Workshop gemacht, wo wir diese verschiedenen Erwartungshaltungen nebeneinander gelegt haben. Und da warst doch du mit dabei. Deswegen, glaube ich, können wir da beide gut drüber sprechen. Haben da also intensiv mal reingeschaut. Und das hätte ich die erste Frage an dich. Wie ging es dir damals, als du diese Fragen gestellt gekriegt hast und auch im Verlauf dieses Workshops? Was hat das mit dir gemacht?
Also erstmal war ich in einer sehr komfortablen Situation, weil ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr neu in dieser Gruppe drin. Das heißt, ich hatte keinerlei Altlasten und meine Erwartungshaltung und Erwartungserwartung sozusagen war basierend auf dem, was eigentlich, wie soll man sagen, der Profi, der Notarzt von jedem dieser Gremien erwartet. Also die haben ja eine naturgegebene Rolle in so einem Konstrukt und dass sie diese Rolle auch vernünftig ausfüllen und ich weiß natürlich auch, was ich als Organ eines Unternehmens für Erwartungen zu liefern habe und welche, was legitime Erwartungen von allen Beteiligten ist an die Professionalität einer Geschäftsführung. Somit war das für mich, also für meinen persönlichen Teil eigentlich einfach zu handeln. Was aber spannend war, viele Spieler hatten Altlasten miteinander. Das heißt also, wie soll man sagen, eine Geschichte von gegenseitig nicht erfüllten Erwartungen und Enttäuschungen, die über mehrere Monate, gar Jahre hinweggingen. Und es schien wie unmöglich zu sein, eine Diskussion auf Sachebene zu führen, sondern es war eigentlich hauptsächlich, wie nach dem Fontoo-Modell, weißt du, war also hauptsächlich Beziehungsebene und Appell. Ohr, auf denen die Dinge gehört und gesprochen wurden.
Lass uns ganz kurz einschieben, eine Minute. Das ist das Vier-Ohren-Quadrat von Schulz von Thun. Jeder Mensch hört mit vier Ohren. Das ist das Sachohr, das Appellohr, das Selbstoffenbarungsohr und das Beziehungsohr. Um euch kurz ein Beispiel zu geben, Ehepaar fährt im Auto, sie fährt, er sitzt auf dem Beifahrersitz, er sagt zu ihr, die Ampel ist rot. Das Sachohr von ihr hört, da vorne ist eine rote Ampel. Das Appellohr von ihr hört, brems. Das Selbstoffenbarungsohr von ihr sagt ihr, okay, der meint, er ist der bessere Autofahrer. Und das Beziehungsohr von ihr hört, der traut mir nicht zu, dass ich die Ampel selber sehe. Und je nachdem, mit welchem Ohr die Ampel ist rot gehört wird, erfolgt eine entsprechende Reaktion. Also das nur kurze Einschieben.
Genau. Und das eben Sender, jemand kann auf der Sachebene senden und der andere auf der Beziehungsebene empfangen und damit eine nicht erwartete Reaktion sozusagen produzieren. So, und jetzt kommen wir zu diesem Feld Erwartungserwartung. Wenn ich dann schon ein paar Referenzerfahrungen habe, dass ich auf der einen Seite sende und auf der anderen Seite kommt es an, dann ist ja so, dass die Erwartungserwartung die ist, jetzt sende ich wieder was auf der Sachebene und der kriegt das eh wieder in den falschen Hals und fange dann an, diese Sachen zu managen. Also somit, das ist dann wie die zwei sich gegenüberstehenden Spiegel. Irgendwann geht das dann in uns endliche, wird es ein Riesenchaos. Ja, so. Und das konnte man halt da sehen, dass die Diskussion schnell von der Sache, was müssen wir tun, um die Kuh vom Eis zu kriegen, hinging zu, wer ist schuld und dass sich Leute getriggert fühlen und dergleichen. Also selbst das Wort fiel oft, was für mich überraschend war in einem professionellen Finanzinvestoren-Kundensetting, dass das so emotional sein kann. Da muss ich sagen, war für mich auch neu, das so zu erleben.
Ja, und während dieses Workshops, wie hat sich das für dich dargestellt? Was hat sich da im Verlaufe dieses Workshops dann getan?
Also, das, was ja gut ist durch das gegenseitige Spiegeln, war zumindest erstmal klar, wie sehr die Erwartungserwartung von der tatsächlichen Erwartung abgewichen hat. Also, das ist mal eine Sache, die schön ist. Also, eine absolut wertvolle Übung, wenn ihr selber mal in irgendeiner Situation seid, wo mehrere Interessengruppen aufeinander fallen, wo man das so feststellt, dass man irgendwie scheinbar immer in Missverständnissen verhaftet ist, diese Übung mal zu machen. Weil es ist wirklich ganz erstaunlich zu sehen, wie sehr eine Erwartungserwartung von der tatsächlichen Erwartung abweicht. Und wenn das dann gegenseitig gespiegelt wird, auch dass man mal hört, was bei der anderen Seite ankommt, ja, dass es irgendwie auch erlaubt, Dinge zu bereinigen, die sonst so gar nicht auf den Tisch bekommen werden.
Ja, und das Spannende ist in diesen Erwartungserwartungen, also auch da herzlichen Dank an Arist von Schlüppe, der diesen Begriff geprägt hat, also die eigene Erwartung daran, was der andere wohl von mir erwarten wird, da schwingen natürlich meine ganzen Glaubenssätze, meine ganze Sozialisierung, alles so mit rein. Und wenn dann der Gegenüber mal damit konfrontiert wird, was ich glaube, was er wohl von mir erwartet hätte, und er mir mal wirklich sagt, was er tatsächlich erwartet hat, dann ist es auch ein Moment der wirklich Klärung und der teilweise auch Befreiung sozusagen. Weil häufig, gerade in so einem Umfeld von so Overachievern, wie wir ja viele kennen, und ich bin ja auch selber so ein unsecure Overachiever, dann stellt man plötzlich fest, dass die Erwartungshaltung häufig gar nicht so hoch war oder häufig gar nicht so unerfüllbar gewesen ist, wie man das selber vielleicht vermutet hat. Und damit ist es auch eine schöne Fremdbild-Selbstbild-Übung, um sich mal selber zu hinterfragen, wie ist eigentlich meine Wahrnehmung von der Welt? Hm. Und dann finde ich es auch wichtig, daraus eben seine Lessons learned zu ziehen, um sicherzustellen, dass das in der Zukunft anders kommuniziert wird. Nämlich klarer und auf den Punkt gebracht.
Ja, jetzt würde ich gerne ergänzen, weil wir als Thema immer unseren Säbelzahntiger haben. Was ich auch beobachten konnte, war der Zusammenhang zwischen Ängsten, die die einzelnen Leute haben und wie die sich in Erwartungshaltung übersetzen.
Ja, ja.
Also dass ganz viele Leute, da gab es also so ein großes Angstthema im Raum, was sich darin übersetzt hat, wie löst das doch für mich? Also wo eine Partei quasi verzweifelt, also in Abwesenheit der Selbstwirksamkeit das Problem selber zu lösen, der sich so ein bisschen ausgeliefert, den Naturkräften ausgeliefert zu fühlen, doch eigentlich auch den Wunsch zu haben, etwas, sagen wir mal, Unkontrollierbares kontrollieren zu können. Also nehmen wir mal als Beispiel, es ging also um einen Workstream, dessen Ergebnis eine große Relevanz auf den Blick des Unternehmens für andere Gläubiger und Co. hätte haben können. Und dann gab es da also einen Wunsch nach einer engen Abstimmung. So, wo aber der Zwischenton war, die enge Abstimmung ist dazu da, um diesen, wie soll man sagen, dieses Gutachten in das Ergebnis zu lenken, was man denn gerne hätte und nicht die Entspanntheit zu haben, das Gutachten mal Gutachten sein zu lassen. Ja, weil die Gefahr, dass aus dem Gutachten was rauskäme, was nicht zum Vorteil wäre für das Interesse der einen Partei, war eben groß genug. Und das kommt auf der anderen Seite als manipulativer Move an. Ja. So, es ist gar nicht so eine explizite Erwartung, aber das Urbedürfnis kommt aus einer Angst heraus, weil man ein Ergebnis kontrollieren möchte, vor dessen Ausgang man Angst hat.
Ja, und wenn dann alle sich ständig zuwerfen, dass sie ja so rationale Ökonomen sind und so an der Sache orientiert wären und du dann das drüber legst, was tatsächlich passiert, dann ist es schon erstaunlich und erschreckend zugleich.
Ich wollte nur so ergänzen, die Übung, man kann an der Übung, so wie sie gespielt wird, auch wirklich ablesen, wie sehr sich die Menschen wirklich vertrauen in ihrer Bereitschaft, wirklich zu sagen, was sie wirklich erwarten. Also das habe ich auch festgestellt. Ganz viele, als das dann aufgeschrieben werden musste, wurden es wieder Lehrbucherwartungshaltungen, obwohl das Erlebte, das, was man in Erwartungserwartungen sehen konnte, ja, die Erwartungserwartungen haben gezeigt, was bei den Leuten ankommt, also wie es sich anfühlt. Und bei den artikulierten Erwartungen war das Lehrbuch wieder drin. Und daher kam die Diskrepanz. Ja, so also derjenige, der sich quasi permanent manipuliert fühlt, artikuliert natürlich genau das in der Erwartungshaltung. Ich nehme wahr, dass ich das tun soll, was du von mir willst und nicht das, was ich für richtig halte. Ja, so. Was ja so einer nie in eine Lehrbucherwartung formulieren würde. Und an den Diskrepanzen kommt man viel erkennen. Ist auch wie eine Vertrauensmessung sozusagen. An der Diskrepanz kann man sehen, wie sehr sich das Team dahingehend vertraut, ehrlich zu artikulieren, was in ihnen vorgeht.
Ja, ja. Ja, und jetzt ist die Frage, was kann man daraus mitnehmen für das tägliche Doing? Also für mich war das erste Takeaway, diese Übung muss man tatsächlich regelmäßig machen. Weil gerade in einer komplexen Welt, wo wahnsinnig viel Dinge passieren und unheimlich viele Strings irgendwie attached sind an dem Case, wahnsinnig viele Leute arbeiten und jeder so mit seiner persönlichen Erwartung durch die Gegend geht und sein Handeln dadurch steuern lässt, dann ist es ja schon fast Zufall, dass alle sich irgendwie erwartungsgemäß miteinander in die richtige Richtung entwickeln oder in die gleiche Richtung entwickeln. Also ein regelmäßiger Austausch. Aber was ich halt auch wieder für mich festgestellt habe, und das sage ich ja schon ganz oft, auch zu Beginn einer Beziehung, zu Beginn einer Geschäftsbeziehung, ist so ein Erwartungshaltungsworkshop aus meiner Sicht extrem wichtig, weil er ein Referenzpunkt ist, an dem entlang ich natürlich auch immer wieder feedbacken kann. Und das sachliche Feedback, so nach dem Motto, die Quartalsergebnisse kamen nicht, das ist das eine. Aber das, wie geht's mir da mit dir? Wie fühle ich mich jetzt gerade in dieser Beziehung mit dir? Das wird ja in der Regel nicht gefeedbackt oder ganz selten. Vor allen Dingen Management und Beirat. In Beiratsdiskussionen habe ich das so gut wie noch nie erlebt. Und deswegen systematisch so einen Erwartungshaltungsworkshop einmal alle paar Monate zu machen, halte ich für eine absolute Gesundheitspflegeaktion innerhalb des Beziehungsgeflechts zwischen Gesellschafter, Beirat und Management.
Ich möchte da vielleicht ergänzend sagen, es geht auch um die Transparenz der Handlungsmotive. Ja, so. Mhm. Also man muss auch ganz klar sehen, die Rollenverteilung, die Leute, die haben, deswegen gibt es unterschiedliche Gremien, die sind unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Handlungsmotive und unterschiedliche Prioritäten haben.
Erklär das mal kurz, was damit gemeint ist.
Also fangen wir damit an. Also ich sage jetzt mal, als Repräsentant, als Geschäftsführer eines Unternehmens repräsentiere ich die Interessen des Unternehmens unabhängig von irgendeinem Interesse irgendeines Passivseitenspiels. Der Aufsichtsrat ist oft, wie soll man sagen, hat Gesellschafterbestandteile drin mit ein paar Profis im Regelfall, deren offizielle Mission es ist, natürlich dafür zu sorgen, dass auch, wie soll man sagen, governance-technisch alles mit rechten Dingen zu kommen. Es sind ja auch diejenigen, die die Geschäftsführer einstellen, und das sind die formalen Bosse der Geschäftsführung. Ja, so. Die aber durch die Gesellschafterrepräsentanz schon mal ein deutliches Gesellschafterinteresse mit da reinbringen. Ja, so, also da gibt es schon mal eine natürliche Spannung, gerade dann, wenn wir in dem Feld, in dem wir arbeiten, wenn wir immer in Nahinsolvenzsituationen sind, ne? So, dann ist dann, wenn zum Beispiel der Unternehmenswert weniger ist als das, was an Kredit außenstehend ist, so, dann ändert sich das, weil, ich sag mal, ökonomisch gehört das Unternehmen dann dem Eigenkapitaleigner.
Also vielleicht für die da draußen, die nicht so distressed affin oder erfahren sind, in unserer Welt gibt es einen Unternehmenswert, der wird relativ einfach bewertet auf Basis von sogenannten Multiples. Da hat man ein Vorsteuerergebnis vor Abschreibungen und nennt sich EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, und der wird mit dem Multiple versehen, das ist der sogenannte Unternehmenswert. Und wenn man dann die außenstehende Bankkredite dann dagegen setzt und die Bankkredite sind höher als dieser Unternehmenswert, ist das, was der Jörg meint, dann ist das Unternehmen sozusagen unter Wasser. Dann kann man sagen, die Eigentümer haben keinen Wert mehr, weil wenn so ein Unternehmen verkauft würde, würde der gesamte Verkaufspreis erstmal an die Banken zurückfließen, um die Kredite abzuzahlen, und dann bliebe fürs Eigenkapital nichts wert. Genau. Deswegen ist die ökonomische Eigentümerschaft liegt dann in so einem Fall tatsächlich bei den Banken. Und der Jörg sagte so lapidar, die Passivseitenspieler, eine Passivseite aus der Bilanz, da sind eben die Bankverbindlichkeiten, da sind aber auch die Lieferantenverbindlichkeiten, da sind Rückstellungen drin, da sind aber auch die Eigenkapital-Eigentümer sozusagen, weil auf der Passivseite ist ja normalerweise die Differenz zwischen aktiv und passiv ist das Eigenkapital, also auch der Gesellschafter sozusagen. Deswegen sind die Passivseitenspieler, mit denen wir zu tun haben, sind in der Regel Banken, Kreditfonds und die Eigentümer. Das nur mal kurz als kleiner Einschub.
Genau, so. Und die haben alle in so Notsituationen, haben die halt eben alle auch ein besonderes Interesse. Und wir haben dann in der Geschäftsführung, sind wir sozusagen der Wächter über dieses Asset. Wir müssen also, mein damaliger Kollege, liebe Grüße, Peter Briggs von Alvarez, hat immer gesagt, Pie-Management hat er es immer genannt, das Tortenmanagement. Wenn also alle um ihre Scheibe des Kuchens kämpfen, ist es unser Job, den Kuchen zu beschützen, den Kuchen größer zu machen und dann dafür zu sorgen, dass alle satt werden von den Scheiben, die übrig bleiben, die aber beim größeren Kuchen das dann wahrscheinlicher machen. So. Und das heißt, wir haben also auch alle ein unterschiedliches Handlungsmotiv. Und auch die persönliche Haftung, die liegt halt eben in der Geschäftsführung für das, was passiert, gerade in insolvenznahen Situationen. Da gibt es dann auch gewisse Felder, da hat dann auch kein anderer mehr der Geschäftsführung irgendwie zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Das macht die dann ziemlich autonom. Aus diesem Spannungsfeld entstehen halt eben unterschiedliche Handlungsmotive. Und es macht Sinn, dass man die glasklar artikuliert hat, dass man auch ganz genau weiß, okay, hier in diesen Feldern ziehen wir am gleichen Strang, hier haben wir aber gegenseitige Interessen. Und diese Kräftefelder, die sorgen eigentlich für den besten Weg wenn die drei Parteien sich halt einig sind oder wenn da ein Alignment kommt. Also das ist nicht ungesund, dass die unterschiedliche Handlungsmotive haben.
Und das ist mir damals so positive Erinnerung geblieben, als du das auch ansprachst und sagte, okay, lass uns doch mal über unsere Handlungsmotive sprechen. Weil mich das erinnert hat auch an die klassische Konfliktmediation. Denn auch da sagt man, die beiden Konfliktparteien können nur dann gemeinsam eine vielleicht auch völlig neue Lösung erarbeiten für ein gegebenes Problem, wenn sie tatsächlich die ehrlichen Motive des jeweils anderen verstanden haben. Weil wenn ich wirklich dann auch feststelle, okay, du machst es nicht, um mir zu schaden, sondern du machst das aus einem Motiv heraus, was für mich total nachvollziehbar ist, dann kann ich auch plötzlich mich wieder dir öffnen. Und das ist auch das, was ich damals festgestellt habe in diesem Workshop, dass das für die Leute tatsächlich ein neuer Blick war auf dieselbe Situation und sie dann auch ein Stück weit besser anfangen konnten zu verstehen, was das dann im Endeffekt bedeutet für eure Handlungen auch zukünftig, wie ihr handeln müsst sozusagen aufgrund dieser Motive. Und dann fing eben auch das an, dass es dann wirklich ein sachlicher Dialog wurde, also nach dem Motto, okay, jetzt liegen mal alle Handlungsmotive auf dem Tisch und wie können wir jetzt tatsächlich uns zukünftig vereinbaren, zusammenzuarbeiten, um diesen Motiven auch irgendwo gemeinsam Rechnung zu tragen, wohl wissend, dass nicht alle unsere Erwartungen auch tatsächlich wahr waren. Und dann wurde es eine sehr, sehr konstruktive Geschichte und ihr habt euch dann hinterher eben auch geeinigt auf eine neue Form der Zusammenarbeit, die ihr dann in der Zeit danach auch so gelebt habt.
Ja, haben wir, wobei, wenn ich jetzt mal sage, die Auseinandersetzung, also die unterschiedlichen Handlungsmotive sind ja damit nicht weg, sondern durch die Transparenz schafft man einen professionellen Umgang damit. Also um mal mit den Worten von Don Corleone zu sprechen, dann ist das Töten halt rein geschäftlich, nicht persönlich. Ja, so, das Töten, damit meine ich also, dass man auf einem gewissen Standpunkt beharrt. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel, wenn man Liquiditätsinjektionen braucht, um, wie gesagt, den Insolvenztatbestand zumindest nach hinten zu schieben, entweder zu lösen oder eben weit nach hinten zu schieben, um sich Handlungsraum zu verschaffen. Wenn man das Geld dann von demjenigen will, der sowieso schon Toast ist, hier Eigenkapital, ne, dass man klar verstehen kann, ja, du bist der Eigentümer, aber ja, du bist dein Unternehmen auch schon los. Also ich verstehe, warum du mir das Geld nicht gibst. Es ändert aber nichts daran, dass ich es brauche und es mich vielleicht in eine Handlung zwingen könnte, die du nicht willst. Ja. Aber macht es wenigstens transparent und es ist eben klar, sozusagen jeder wird dadurch berechenbar. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich unser Ziel sein sollte. Gar nicht die erzwungene Harmonie, sondern dass wir so transparent miteinander sind, dass bei jedem Thema, was auf dem Tisch ist, wir berechenbarer werden. Und damit deckt sich dann mehr und mehr die berechenbar heißt ja Erwartungserwartung gleich Erwartung. Ja, so, also dass ich vorhersehen kann, was derjenige...
Gleich beobachtetes Verhalten. Gleich beobachtetes Verhalten. Erwartungserwartungen, gleich Erwartungen, gleich beobachtetes Verhalten. Das ist die Berechenbarkeit und dadurch kommt natürlich auch im Sinne des Säbelzahntigers da auch Ruhe rein sozusagen, weil man nicht mehr das Gefühl hat, dass der andere mir schaden will. Und das ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Ne? Wir erinnern uns, Vertrauen ist das Gefühl, dass der Gegenüber mir nicht schaden will. Und insofern ist diese Übung tatsächlich eine hochgradig vertrauensbildende Maßnahme gewesen in einer schwierigen Situation, weil man offen war, man war transparent, man war klar in seinen Motiven, man hat sich dem geöffnet und gestellt, man hat gemeinsam eine Art und Weise vereinbart, wie man damit umzugehen hat, man wurde dadurch berechenbar und konnte sich dann in einer konfliktreichen Umgebung sozusagen auch viel, viel besser abstimmen. Und vor allen Dingen auch seine Energie nach außen richten, ohne sich ständig immer Gedanken zu machen, dass der innere Kreis sozusagen auseinanderfliegt. Und insofern war das eine heilende und eine ganz wichtige Übung und können wir nur jedem von euch auch empfehlen, das mal auszuprobieren, weil da eine andere Qualität auch in die Beziehung einzieht. Genau. das war's heute wieder. Kurze Folge zum Thema Erwartungen, Erwartungserwartungen und Handlungsmotive. Wir würden uns freuen, wenn euch die Folge wieder gefallen hat und wir können uns auch gerne dann nochmal zu diesem Thema austauschen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir machen in der nächsten Folge weiter zu dem Thema Beobachten und Bewerten. Das ist ein Dauerthema, da werden wir auch nie müde, drauf rumzuhaken sozusagen, weil auch da haben wir wieder einen gemeinsamen Fall, der uns einiges an Podcast-Material geliefert hat. In dem Sinne, schön war's, Jörg, vielen Dank an dich und
danke gleichfalls. Bis bald.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen wir uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg, arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.